Jetzt, was das ausmacht. Zum Glück kennt sich immer jemand aus, das ist das Schöne an der Gemeinde. Gut, also nochmal einen schönen guten Morgen von mir. Jetzt wird es ein bisschen zu laut, oder? Jetzt, glaube ich, ist gut, ja. Schönen guten Morgen, danke für die Einleitung, war wirklich auch passend, glaube ich, der Psalm zu meinem Thema. Ich habe kürzlich einen Gedanken gelesen, den ich vortragen möchte, der heißt: Gott ist gerade dabei, ein Volk zu bilden, das an seiner Tafel einmal Platz nehmen wird und mit ihm einmal regiert. Gott bildet also gerade jetzt in diesem Moment auch ein neues Volk aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern, aus allen Nationen. Aber wie macht er denn das? Wer gehört zu diesem Volk? Wer sitzt dann einmal an dieser Tafel und wo steht diese Tafel? Und wann wird das alles geschehen? Darauf wollen wir heute Morgen versuchen, ein paar Antworten zu finden und auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Denn wenn man so auf das Chaos dieser Tage schaut, dann könnte man doch meinen, Gott habe gar die Kontrolle über das Weltgeschehen verloren. Und da meine ich nicht nur die zunehmende Gesetzlosigkeit, die wir ja überall feststellen können, sondern da meine ich vor allem die Naturkatastrophen, Erdbeben, Seuchen, Kriege, die wir gerade so erleben. Die Welt scheint gerade aus den Fugen zu geraten. Doch wir wissen, die wir die Bibel kennen, wir wissen, das sind Wehen, die immer häufiger kommen und immer intensiver werden. Das sind also die Zeichen der Endzeit. Und dennoch stellt sich jeder doch die Frage, was kann ich denn hier eigentlich tun? Und wie immer hilft ein Blick in Gottes Wort. Dort wird uns gesagt, wir sollen nicht ängstlich werden, egal was auch geschieht, sondern wir sollen immer nach vorne schauen und unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Mehr noch, Paulus sagt in Philipper 3, in den Versen 13 bis 14, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Dieses Ziel, nach dem wir uns alle ausstrecken sollen, liegt also in der Zukunft im Himmel. Dort werden wir einmal weiße Kleider tragen und goldene Kronen. Wir tragen weiße Kleider, tragst du auch ganz gern, gell? Das ist mir jetzt nur so eingefallen. Also weiße Kleider und goldene Krone, das ist das Entscheidende. Und das verrät uns nämlich die Offenbarung. Hier wird in sehr bildhafter Sprache all das niedergeschrieben, was uns in der Zukunft erwartet. Und es ist nicht immer so einfach, das alles zu verstehen, aber es lohnt sich, darin zu forschen, denn wir erfahren dort, was Gott mit uns vorhat. Und genau das wollen wir heute Morgen gemeinsam ein kleines Stück weit versuchen zu ergründen. Wir schauen dazu in die Offenbarung 19 und zur Unterstützung werde ich dann noch eine Reihe weiterer Verse zitieren, um das Ganze zu erläutern. Wir müssen also ein bisschen hin und her blättern, aber es lohnt sich, ich bin mir ganz sicher, wenn wir uns diese Mühe machen. Zunächst sollten wir aber wissen, dass Johannes, der uns ja all das in der Offenbarung berichtet, als letzter, der damals noch lebenden Apostel, wahrscheinlich schon im höheren Alter, durch die römische Regierung auf die Insel Patmos verbannt worden war. Er hatte wohl zu viel über Jesus und das Evangelium gepredigt. Und dieses herrliche Buch beginnt im Kapitel 1 mit den ersten drei Versen, mit den Worten Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm, also Jesus, gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Ich finde, das ist eine sehr bedeutsame Einleitung, die ganz sicherlich unsere Aufmerksamkeit wecken möchte. Denn Johannes empfing hier Visionen über die Zukunft der Weltgeschichte, großartige Enthüllungen, die auch für uns heute von großer Bedeutung sind. Und so bitte ich dich, Herr Jesus, Steh mir doch heute Morgen bei, dass ich dein großartiges Wort in rechter Weise auslegen kann. Und ich bitte auch ganz konkret um deine Hilfe und deine Führung. Und schenke doch auch uns allen möglichst offene Herzen, Weisheit, damit wir dein Wort in aller Größe erkennen und die Wahrheit und deinen Willen erkennen und dann auch die Bereitschaft haben, es zu tun. Amen. Wir lesen also jetzt zunächst Offenbarung 19, die Verse 6 bis 9. Später folgen dann noch die Verse 11 bis 13, die sparen wir uns aber mal noch auf. Wir beginnen mit Offenbarung 19, Verse 6 bis 9. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen Halleluja. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. In diesem Text hören wir also unter anderem von der Hochzeit einer geschmückten Braut. Und das soll heute Morgen unser Thema sein, die Hochzeit des Lammes, unser aller Ziel im Himmel. Um das besser einordnen zu können, gehen wir jetzt zu Beginn erstmal einen großen Schritt zurück in die Gegenwart, in das Hier und Heute. Seit Tod und Auferstehung Jesu Christi leben wir in der Gnadenzeit, in der Zeit der Gemeinde. Ich denke, das ist allseits bekannt. Und das Buch der Offenbarung zeigt genau auf diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben, und zwar im Kapitel 2 und 3 mit den sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Und dann im nächsten Kapitel 4, das beginnt dann mit den Worten, nach diesen sah ich. Es gibt also etwas nach der Zeit der Gemeinde. Es gibt etwas nach der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Wir lesen davon Offenbarung 4, Vers 1, können wir gemeinsam tun. Nach diesem sah ich, und dann geht es weiter. Und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf. Und ich will dir zeigen, was nach diesem, der Zeit der Gemeinde, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Johannes sieht hier also einen offenen Himmel. Und er hört einen gewaltigen Ruf, wie von einer Posaune, komm hier herauf. Und genau das wird dann bei der Entrückung geschehen. Der Herr Jesus kommt in den Wolken und ruft mit der Posaune Gottes zu allen Gläubigen, also auch zu uns allen, kommt hier herauf. Ein wirklich schönes, ein herrliches Bild. Gott kommt und holt uns zu sich nach Hause. Aber warum muss denn das eigentlich geschehen? Aus Römer 11 wissen wir, dass Israel Verstockung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Israel ist also beiseite gestellt. Gottes Volk muss also sehr lange Zeit warten. Und dieses Warten begann, das wissen wir, als sie den Herrn Jesus am Kreuz verworfen hatten. Und es dauert an, bis die Vollzahl der Heiden dann einst im Himmel eingegangen ist. Dann aber, wenn der Herr Jesus zum zweiten Mal auf die Erde kommt, wird sich dann ganz Israel bekehren und gerettet werden. Und damit das aber gelingen kann, muss die Gemeinde weg in den Himmel gehen. Schlagen wir dazu mal Römer 11, die Verse 25 bis 26 auf, die ich gerade eben kurz zitiert habe. Römer 11, 25 bis 26. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und genau diese Situation, wenn die Gemeinde also vollzählig im Himmel ist, Sie wird in Offenbarung 19 jetzt im Vers 4 beschrieben, der noch ganz kurz vor unserem heutigen Text zu lesen ist. Offenbarung 4, Vers 9. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Dieser Vers beschreibt uns das Allerheiligste mit dem Thron und den vier lebendigen Wesen. Das sind ganz besondere Engel. Das sind die Cherubim auf der Bundeslade, die wir schon beim Bau der Stiftshütte erlebt hatten. 2. Mose 25. Das zeigt, wir sind also hier nicht irgendwo, sondern wir sind mittendrin im Herzstück des Himmels. Wer aber sind nun diese 24 Ältesten, die Johannes hier sieht? Das wiederum steht in Offenbarung 4, Vers 4. Dort heißt es: Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Weiße Gewänder, goldene Kronen, das sind Priester und Könige. Das sind wir, die Gemeinde. Und wie komme ich darauf? Dazu lesen wir Offenbarung 1, die Verse 5 bis 6. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Diese Verse machen ganz deutlich, durch sein Blut hat uns Jesus Christus also reingewaschen und damit zu Königen und Priestern gemacht. Die 24 Ältesten sind also ein Bild für die ganze Gemeinde. Wer das zu Hause mal in Ruhe nachforschen will, der kann das tun in 1. Chronik 24. Dort werden nämlich diese 24 Ältesten genau beschrieben. Und zwar werden dort die Aufgaben des Tempeldienstes unter den 12 Stämmen auf 24 Priesterklassen aufgeteilt. Das ganze Volk wird in 24 Klassen eingeteilt. Das ist für uns nicht so wichtig. Für uns ist eher wichtig, was mit diesen 24 Ältesten dann alles passiert. Wenn diese 24 Ältesten alle im Himmel versammelt sind, dann ist auch die ganze Gemeinde im Himmel angekommen. Und das bedeutet, wenn alle Heiligen im Himmel sind, dann ist die Entrückung geschehen. Dann hat uns der Jesus noch vor dem zukünftigen Zorn der großen Drangsal errettet. Genauso wie es in 1. Thessaloniker 1, Vers 10 beschrieben wird. Und das zeigt, wir müssen hier die Reihenfolge beachten. In Offenbarung 4, Vers 4 sehen wir die ganze Gemeinde um den Thron Gottes sitzen. Und dann im nächsten Kapitel 5 sieht Johannes, wie das Lamm Gottes, wie der Herr Jesus, das Buch mit den 7 Siegeln in die Hand nimmt. Und wir wissen, das ist das Buch der Gerichte. Gerichte, die erst nach der Entrückung stattfinden werden. Und so ist es eindeutig, erst wenn alle Erlösten einmal in einem Augenblick entrückt sind und sich vor dem Thron versammeln, erst dann kommen die 7 Siegel, von denen wir in der Offenbarung ab Kapitel 6 dann erfahren. Das werden wir jetzt im Einzelnen nicht alles besprechen. Ich finde, das ist doch gerade in diesen turbulenten Zeiten eine ganz, ganz beruhigende Botschaft. Auch wenn wir noch so manche Not durchleben müssen, die Zeit des Antichristen und die große Drangsal, die darauf folgt, die werden wir auf keinen Fall mehr miterleben. Darauf dürfen wir vertrauen. Lasst uns also, auch wenn die Not groß wird, immer mutig bleiben und weiter den Herrn bezeugen und alle Menschen dazu einladen, jetzt und nicht irgendwann den Weg mit Herrn Jesus zu gehen. Schließlich will Gott, dass alle Menschen dann auch zu diesem neuen Volk gehören, das er gerade für sich sammelt. Aber zurück zur Offenbarung. Im Kapitel 6 erfahren wir dann von Siegel, Posaunen und Schalengerichten. Da geht es um Plagen, um Hunger, um Krieg und natürlich auch um Tod. Und diese mächtigen Gerichte werden dann allesamt hier auf der Erde stattfinden. Und zwar genau in der Zeit zwischen der Entrückung und der Wiederkunft des Herrn Jesus hier auf der Erde. Und weil wir alle hier durch Buße und Bekehrung den Herrn angenommen haben, betreffen uns diese Gerichte nicht. Was uns aber heute interessiert, das sind die Ereignisse, die genau zu dieser Zeit oben im Himmel stattfinden werden. Wir haben heute schon davon gelesen, Offenbarung 19, erinnern wir uns, da ging es um die Hochzeit des Lammes. Und das geschieht, bevor der Herr Jesus auf diesen Ölberg auf die Erde wiederkommt. Das wissen wir so genau, weil uns das genau hier beschrieben wird. Die ersten 10 Verse im Kapitel 19 beschreiben nämlich die Hochzeit des Lammes. Und erst danach, ab Vers 11, lesen wir, wie der Herr Jesus dann zurück auf die Erde kommt, in Macht und Herrlichkeit, als König über alle Könige. Das werden wir gleich noch genauer anschauen. Zuvor erleben wir aber noch den Höhepunkt all unserer Freude dann im Himmel. Dann, wenn wir so wie Johannes ins Allerheiligste geführt werden und dort den Thron Gottes sehen und die Cherubin. Dann werden wir selbst auf dem Thron Platz nehmen und gemeinsam mit allen Engeln das Lamm preisen. Man bekommt fast Gänsehaut, wenn man sich vorstellt, wie das einmal sein wird. Damit aber nicht genug. Der wirklich absolute Höhepunkt ist, wie schon gesagt, die Hochzeit des Lammes. Und da kann man nur staunen. Am Ende der Drangsal, dort wo 7 gewaltige Zornschalen über die Erde ausgegossen werden mit all dem Leid, feiern wir im Himmel mit unserem Herrn und Heiland Hochzeit. Erinnern wir uns, Kapitel 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das Lamm, das ist der Herr Jesus. Ich denke, das ist eindeutig. In der Offenbarung allein wird das Lamm 28 Mal genannt. Jesus Christus ist das Opferlamm, das für uns alle gestorben ist. Und wer ist die Frau? Die Frau ist die Versammlung. Das sind wir, die Gemeinde. Das unterstreicht auch Paulus in 2. Korinther, Vers 11. Dort sagt er zur Gemeinde in Korinth: Ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Paulus hatte als Botschafter Gottes den Korinthern das Evangelium verkündet und weil sie es angenommen hatten, waren sie mit dem Herrn verlobt. Und das gilt natürlich nicht nur für die Menschen in Korinth, sondern das gilt für alle Gläubigen und damit auch für uns. Die Bekehrung, der Glaube an den Herrn Jesus hat dich und hat mich zur Braut für Christus gemacht. Und dabei ist aber wichtig, als wir hier auf der Erde mit dem Herrn Jesus verlobt wurden, war er selbst schon lange im Himmel. Wir leben also getrennt von unserem Bräutigam. Heute würde man sagen, wir leben in einer Fernbeziehung. Und das dauert so lange, bis der Herr Jesus selbst uns alle zu sich ins Haus des Vaters holen wird. Und das ist die Entrückung. Aber wenn wir dann einmal im Himmel ankommen, dann wird nicht sofort die Hochzeit gefeiert, denn vorher muss noch etwas geschehen. Zum einen müssen wir Gott die Ehre geben. Da fallen alle Gläubigen nieder vor dem Lamm und sie legen sogar ihre Kronen ab vor dem Thron. Warum? Weil sie genau wissen, dass sie ihren Lohn allein Gott zu verdanken haben. Ihm gebührt die Ehre und nicht uns selbst. Offenbarung 4, Vers 10. Und auch die Engelwelt betet Gott an. Sie rufen bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. 4, Vers 8. Zum einen also Anbetung. Und zum anderen müssen wir alle noch rein gemacht werden. In unserem Text, Offenbarung 19, Vers 7 und 8, heißt es, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Diese Frau hat sich zurechtgemacht ohne Makel. Ein Hochzeitskleid, weiß, rein, glänzend, alles perfekt. Dieses perfekte Kleid, so sagt es uns der Text, dieses perfekte Kleid besteht aus der Gerechtigkeit der Heiligen. Zu diesen Heiligen, da gehöre aber auch ich. Bin ich wirklich perfekt? Ich glaube nicht, und da gibt es vieles noch zu klären, und so kann ich nicht heiraten. Und das weiß Gott natürlich auch. Und daher steht vor unserer Hochzeit noch der Richterstuhl Christi. Hier wird also Gericht gehalten. Aber was wird denn hier verhandelt? 1. Korinther 3, die Verse 13 bis 14. Welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben, wenn jemand ein Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen, heißt es hier. Wir sehen, alles, was durch die Kraft Gottes und was zur Ehre Gottes getan wird, hat dann also Bestand. Und in 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. Beim Richterstuhl Christi geht es also nicht um Schuld und auch nicht um Strafe. Das hat der Jesus am Kreuz schon lange für uns ein für alle Mal erledigt. Hier geht es um Lohn für unser Wirken, das dann letztlich im Feuer Bestand haben muss. Aber wie passt denn das zusammen? Zum einen Errettung aus Glauben und zum anderen Lohn für unsere Werke als Christen. Ich denke, vor dem Richterstuhl Christi wird meine Herzenshaltung geprüft. Hier geht es um die tiefste Motivation meines, deines, unseres Glaubens. Die Frage ist, ob wir in allem aus Liebe zu Christus gehandelt haben. Und wenn ich da auf mich schaue, da gibt es ganz bestimmt so manches, was dem Anspruch nicht gerecht wird. Und da werden ganz sicher auch Tränen fließen, bestimmt auch bei mir. Und da wäre es doch viel, viel besser, die Tränen würden heute schon fließen. Besser, wir würden uns heute versöhnen, wir würden unsere Selbstliebe verlassen, wir würden mutig den Herrn bezeugen und vieles, vieles mehr. Einfach alles, was wir tun, soll Gott verherrlichen und damit die Gemeinde erstrahlen lassen. Und genau deshalb bekommen wir hier in unserem Text auch als Gemeinde einen zweifachen Auftrag. In Offenbarung 1, Vers 16 sieht Johannes den Herrn Jesus mit 7 Sternen in der Hand und er sieht 7 goldene Leuchter. Und in Vers 20 wird es dann erklärt, diese 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Die 7 Sterne sind also Engel, man könnte auch sagen, besser sagen Boten. Sie sind ein Symbol für die Ältesten dieser 7 Gemeinden. Und als Sterne sind sie wie Lichter am Himmel. Sie haben den Auftrag, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Die Gemeinde, wir alle, sollen in dieser verlorenen Welt ein Zeugnis dafür sein, dass der Herr Jesus lebt. Ist uns das bewusst? Als Sterne sind die Gemeinden hinaus in die Welt gesandt, damit sie von jedem dort draußen auch gesehen werden. Und als durch unser Vorbild kann dann die Welt erkennen, dass das Reich Gottes schon jetzt mitten unter uns ist. Und auch hier muss ich mich fragen, bedenke ich wirklich bei allem, was ich jeden Tag tue, dass ich ein Licht sein soll? Mache ich alles wirklich aus Liebe zum Herrn Jesus? Natürlich weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist nicht immer einfach. Aber je mehr uns das gelingt, desto heller leuchten wir alle und auch die Gemeinde hier dann in dieser Welt. Die sieben Leuchter nun, die haben jetzt einen Auftrag nach innen. Denken wir an die Stiftshütte, die war ja auch ohne Fenster. Das einzige Licht kam dort vom goldenen Leuchter. Das ist also ein Licht ins Innere. Die Gemeinde muss also in ihrer Mitte durch Licht und Klarheit glänzen, Licht und Klarheit in ihrer Mitte bewahren. Liebe, Rücksicht, Verständnis, Ermutigung, Freude, das sind nur einige wenige wichtige Punkte. Das zeigt, die Gemeinde soll leuchten zum einen nach außen und zum anderen nach innen. Und damit das wirklich gelingt, ist jeder Einzelne von uns gefordert. Und da reicht es nicht, nur nach dem äußeren Schein zu gehen, sondern da zählen vor allem meine innersten Gedanken, Empfindungen und Reaktionen, die man nach außen nicht sehen kann. Denn meine Gedanken, mein Stolz, mein Zorn, all das zeigen mir, wie ich wirklich bin. Und da ist es dann sicherlich gut, demütig zu werden und wenn nötig auch den Herrn um Hilfe zu bitten. Denn er ist es, der uns zubereitet. Ihm dürfen wir uns anvertrauen. Ihn sollen wir lieben und dann auch alles aus dieser Liebe heraus tun. Wir merken also, vor dem Richterstuhl Christi gibt es keine Verdammnis. Johannes 5, Vers 24 sagt uns, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wir alle kommen also nicht ins Gericht. Aber unsere Werke und unsere Wege als Christen werden dann vor diesem Richterstuhl völlig ans Licht gebracht. Und sie werden dann auch durch das Feuer erprobt. Am Richterstuhl Christi wird alles geklärt, was dann noch offen ist. Und dann, wenn alles geklärt ist, dann wird an uns nur noch Herrlichkeit zu sehen sein. Denn der Herr Jesus, er reinigt seine Gemeinde, um sie einmal darzustellen, heilig und tadellos, ohne Flecken und Runzeln. So lesen wir das in Epheser 5, Vers 27. Nach dem Richterstuhl Christi wird Jesus seine makellose Braut dem Vater im Himmel darstellen, herrlich und perfekt. Und dann, wenn wirklich alles vergeben ist, dann stimmt es, was in unserem Text in Offenbarung 9, Vers 8 geschrieben steht. Dann sind wir gekleidet in feine Leinwand, rein und glänzend durch unsere Gerechtigkeit. Was wird das dann für ein großartiges Fest der Freude sein, wenn wir uns dann rein und unbefleckt mit dem Herrn Jesus vermählen können? Und jetzt, nachdem uns hier die Hochzeit beschrieben wurde, steht dann im Vers 9, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Es gibt also noch geladene Gäste. Und wer sind die Gäste? Dazu schauen wir zum 1. Thessaloniker. Aus 1. Thessaloniker 4, 13 bis 18 wissen wir, dass die verstorbenen Gläubigen, also die, die in der Zeit von Pfingsten, der Gründung der Gemeinde, bis später dann zur Entrückung verstorben sind, dass all die Menschen einmal auferweckt werden und dann gemeinsam mit den zu der Zeit lebenden Heiligen in den Himmel entrücken. Aber nicht nur wir, die Gläubigen des Neuen Testaments, auch die des Alten Testaments, also die vor Pfingsten gelebt haben, werden dann gemeinsam mit uns in den Himmel entrückt. Und wir alle werden dann einen Körper bekommen. Und wie geht das mit dem Körper? Nun, unsere Geister und unsere Seele sind nach dem Tod im Paradies. Schließlich sagt Jesus zu dem Übeltäter neben ihm am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Lukas 23, Vers 43. Aber das ist eben nicht unser vollständiger Zustand. Wir alle sind als Einheit geschaffen in Geist, Seele und Leib. Durch den Leib werden wir also dann letztlich wieder vollkommen gemacht. Und das heißt konkret, gemeinsam mit den Gläubigen des Alten Testaments erhalten dann auch wir einen Auferstehungsleib. Unser Leib wird dann mit unserem Geist und unserer Seele aus dem Himmel vereinigt und wir werden dann alle gemeinsam entrückt werden. Das steht so, zugegeben in ganz anderen Worten, in Hebräer 11, 39 bis 40. Und wenn wir diesen Text lesen, müssen wir uns bewusst machen, da geht es nicht um uns, sondern da geht es um die Gläubigen Israels. Hebräer 11, 39 bis 40. Und diese, also die Gläubigen Israels, und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns, die Gemeinde, etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Ich denke, das müssen wir uns jetzt genauer anschauen. Zunächst erfahren wir das, was ich schon erzählt habe, dass wir vollkommen gemacht werden. Aber die Gläubigen des Alten Testaments sollen nicht ohne uns zu dieser Vollkommenheit gelangen. Es gibt also keinen Unterschied. Die Heiligen des Alten und des Neuen Testaments werden dann gemeinsam durch den Leib vollkommen gemacht. Nun steht hier aber auch noch, die Gläubigen Israels haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat. Wir haben also, wenn man so will, eine bessere Auferstehung. So wird es auch in der Schlachter Studienbibel kommentiert. Wir werden also zusammen mit den Heiligen des Alten Testaments in den Himmel entrückt, aber nur die Gläubigen der Gemeinde gehören dann auch zur Braut. Wenn also die Hochzeit kommt, dann sind die Gläubigen, die vor Pfingsten gelebt haben, als Gäste eingeladen. So wie es in Offenbarung 19, Vers 9 steht, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Ja, so schön das dann auch sein wird, bei der Hochzeit eingeladen zu sein, und wie viel größer muss doch die Freude sein, wenn wir dann alle zur Braut gehören. Liebe Geschwister, die Größe dieser Gnade, die dürfen uns jeden Tag wieder neu vor Augen halten. Denn das gibt uns die Kraft und den Halt, gerade in diesen Zeiten, in Zeiten Not und Versuchung, standhaft zu bleiben, durchzuhalten. Unser großes Ziel, nachdem wir uns hier auf dieser Erde ausstrecken sollen, ist die Hochzeit mit Christus. Aber das ist immer noch nicht alles. Dazu lesen wir jetzt noch den zweiten Teil unseres heutigen Textes, denn in Offenbarung 19, in den Versen 11 bis 13, die wir uns aufgespart haben, dort erfahren wir, was dann noch auf uns wartet. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt den Namen geschrieben, den niemand erkennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und jetzt? Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Der Himmel ist also offen, und Jesus, der hier als der Treue und Wahrhaftige beschrieben wird, kommt als der Richter der Welt auf einem weißen Pferd. Aber er kommt eben nicht allein. Die Heere der Himmel folgen ihm nach, bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Weiß und reine Leinwand, das wissen wir inzwischen, das sind wir. Und wohin folgen wir unserem Herrn? Das erklärt uns wiederum Zacharia im Kapitel 14, denn hier kommt der Herr Jesus am Ende der großen Drangsal auf die Erde, um die Zerstörung seines Volkes zu verhindern. Lesen wir es mal gemeinsam, Zacharia 14, ab Vers 3. Aber der Herr wird ausziehen und gegen die Heidenvölker kämpfen, wie am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Und dann beschreibt der Vers in diesem Text, der Prophet in diesem Text, wie sich der Ölberg spaltet und ein Tal entsteht, durch das das Volk dann flieht. Und der Vers 5 endet dann mit den Worten: Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Wenn also seine Füße auf dem Ölberg stehen, dann wird der Herr Jesus auf diese Erde zurückkehren, um die Zeit der Drangsal zu beenden. Und alle Heiligen, also wir alle, kommen mit ihm. Und dann wird Satan über 1000 Jahre gebunden und Christus mit uns allen hier herrschen auf dieser Erde. Und jetzt am Ende rückt noch die Ewigkeit in den Blick. Kapitel 21, die Verse 1 bis 20. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Dieser Blick in die Zukunft zeigt, das Universum wird einmal aufgelöst, aber nicht ins Nichts, sondern dieses Bild zeigt die letzte und damit ewige Bestimmung der Erde. Und wir werden dann mit unserem großartigen Herrn Gemeinschaft haben. 1000 Jahre. Und nochmals 1000 Jahre und nochmals eine Zeit, die also niemals enden wird, die Ewigkeit. Dort, wo Gott dann alles in allem ist. Dies alles ist aber letztlich nur ein Bild. Wie viel wunderbarer, wie viel schöner wird es dann in Wirklichkeit sein, wenn wir das alles selbst einmal erleben dürfen. Um dies aber wirklich erleben zu können, muss jeder die Gnade ganz persönlich für sich in Anspruch nehmen. Und ich denke, das ist jetzt am Ende der konkrete Auftrag für uns, der übrig bleibt. Wir sollen als Gemeinde durch die Liebe Gottes in dieser Welt leuchten. Wir alle sollen ein helles Licht sein, das den Menschen das Reich Gottes schon jetzt hier vor Augen führt. Und wir sollen mutig sein und bezeugen, dass der Herr Jesus der Weg in den Himmel ist. Lasst uns also nicht müde werden, gerade unsere Familien, unsere engsten Freunde, immer wieder in das Reich Gottes einzuladen. Schließlich sollen doch gerade die Menschen, die uns nahestehen, die Menschen, die wir lieb haben, genau wie wir, einmal als geschmückte Braut in feiner, weißer Leinwand gekleidet sein und im Himmel mit dem Herrn gemeinsam mit uns einmal Hochzeit halten. Wäre das nicht schön? Ich will noch kurz beten. Lieber Jesus, wir danken dir voller Demut für die Gnade der Errettung. Wir danken vor allem auch für diese wunderbare Hoffnung auf die Vermählung mit dir. Und wir danken, dass wir alle dann auch die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen und wir dann immer mehr über deine Herrlichkeit erfahren werden. Und da bitten wir für all die Menschen, die den Weg zu dir noch nicht gefunden haben, öffne doch bitte auch ihre Herzen, damit sie alle gemeinsam mit uns einst die Hochzeit mit dir erleben können. Amen.